Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland. Heute tauchen wir mal ein in die Welt der digitalen Gesundheitsversorgung und sprechen zum Beispiel über das E-Rezept. Ein Thema, das seit seiner Einführung am 1. Juli immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also ich habe noch keins eingelöst. Hast du schon mal eins eingelöst?
Jein. Was ich schon häufig gemacht habe, ist mich über Apps wie doktor.de oder Teleklinik behandeln zu lassen. Und das waren dann immer Privatrezepte, die dann per Mail oder ja per Fax vielleicht auch an die Apotheken gesendet wurden. Hat auch gut funktioniert, aber das E-Rezept ist natürlich noch mal weitreichender.
Tja, denn inzwischen sind, und das ist eine Erfolgsmeldung, alle Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen. Und das sind hierzulande immerhin 18.000.
Aber wie bei jeder großen Veränderung gibt es auch Herausforderungen. Viele Ärzte berichten von Schwierigkeiten bei der Umstellung. Eine große Baustelle sind offenbar noch die Praxen. Und das hat uns der Gematik-Hauptgeschäftsführer Markus Naik-Dieken erklärt. Und Gematik, das ist eben die Gesellschaft oder Behörde, die von den Krankenkassen, vom Staat und den Ländern beauftragt wurde, unser Gesundheitssystem zu digitalisieren.
Jeder Arzt muss sich natürlich damit bekannt machen. Deshalb raten wir auch derzeit allen Ärzten aus erster Hand, ihre eigenen Erfahrungen zu machen und sind ganz sicher, dass diese Zeit auch dafür ausreichen wird. Denn natürlich muss er seine digitale Signatur erlernen und er muss sein Softwaresystem beherrschen. Die meisten Softwareanbieter der Praxissoftwaren bieten aber mittlerweile sehr, sehr gute Lösungen an, sodass es ein leichtes sein wird, sich mit diesem digitalen Rezept zu beschäftigen.
Denn die Vorteile, so meint der Gematik-Chef weiter, liegen auf der Hand. Jeder kann ein sicheres digitales Rezept erhalten, aber nicht nur.
Ich kann, wenn ich im Quartal schon einmal beim Arzt gewesen bin, ein Folgerezept einfach zu Hause empfangen, ohne erneut den Weg in die Praxis gehen zu müssen. Und drittens, ich kann damit erst die Videosprechstunde abrunden, dass ich aus ihr heraus sofort ein Rezept erhalten kann. Diese Vorteile haben in vielen europäischen Ländern längst Bürgerinnen und Bürger überzeugt und wir sind sicher, dass sich auch die Deutschen sehr darüber freuen werden.
Und natürlich ist das Thema Datenschutz ein wichtiger Aspekt, verständlich. Niemand will, dass seine Rezepte in irgendwelchen Internetforen kursieren oder er jetzt permanent Werbung für diverse andere Medikamente bekommt. Markus Leidiken versuchte aber zu beruhigen und sagt, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte alle digitalen Wege des E-Rezepts abgesegnet hat.
Es liegt sicherlich noch einiges an Wegstrecke vor uns. Die Kritik kommt aus allen Ecken. Vor allem die Ärzte sind noch nicht überzeugt, scheint es, wenn man die Zeitung so durchstöbert. Wir hoffen mal, dass es bis Januar dann alles funktioniert. Noch ein Rückschlag wäre nicht gut für den Standort. Jetzt freut euch auf unser Interview mit Julian van Dieken, einer der zurzeit bekanntesten KI-Künstler Deutschlands.
Viel Spaß und abonniert uns.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Heute ist der Mann zu Gast, der mit KI Kunst macht. Und wer macht da eigentlich dann am Ende die Kunst, die KI oder er oder beide? Oder wie ist das eigentlich alles? Julian van Dieken. Hi Julian, schön, dass du da bist.
Ja, gerne.
Hallo, hallo.
Du hast Filmwissenschaften studiert in Berlin, in Kiel auch noch studiert, freiberuflich viel unterwegs, Filmemacher, Videoproduzent, Workshops für digitales Lernen. Bietest du auch noch an, da hast du die Waterkant Academy gegründet. Fotograf bist du auch noch und wie ich ja schon hier ganz leise angedeutet habe, machst du in den vergangenen Wochen vor allem Schlagzeilen mit KI-Kunst. Und ein paar Bilder haben bestimmt einige von unseren Hörern auch gesehen.
Ja, wollen wir gleich mit dem bekanntesten?
Welches ist denn das bekannteste? Ich tippe auf Obama.
Ja, ich auch. Aber ich fand ja das Interessanteste, die Frau mit dem leuchtenden Perlenohrring. Und ich weiß, du hast schon einige Interviews gegeben und da ist das natürlich immer oft die erste Frage, aber auch wir wollen unseren Zuhörern das nicht verwehren. Die hängt in einem Museum in Holland, in dem berühmten Mauritshuis.
Genau.
Wie kam das eigentlich? Also Zufall oder hast du es dann mit Absicht gemacht, an dem Wettbewerb teilnehmen? Also kannst du ja mal kurz erzählen.
Ja. Dazu muss man wissen, ich selber, du hattest es jetzt gerade schon eingeordnet, bin eben seit 15 Jahren als Medienproduzent unterwegs, eben in verschiedenen Bereichen, im Bildungsbereich und Fotografie. Und in diesem Kontext suche ich mir immer die neuesten Tools raus und buddel mich so ein bisschen in die Zukunft vor. Zumindest versuche ich das und schaue, was gibt es da jetzt gerade, was kann man da nutzen, eventuell dann auch später in den Alltag einbauen. Und ich selber gebe eben Workshops, die auch so einen medienpädagogischen Anspruch haben, wo es darum geht, die Digitalität zu erklären und zu gucken, wie können wir die Stärken des Ganzen nutzen. Und in dem Rahmen bin ich eben letztes Jahr auch auf digitale Tools gestoßen, die mit KI zu tun hatten, nämlich die Bildgeneratoren, die es gibt. Das heißt, ich habe eine lange Liste in meinem iPhone an Fotoideen, weil ich in den letzten Jahren viele Fotos gemacht habe und dabei eben auch parallel Ideen entwickelt habe, die so ich nicht realisieren konnte aus verschiedensten Gründen. Und dann habe ich eben Tools gefunden, wo ich auf einmal Text eingebe und dabei kommt ein Bild raus. Und dieses Bild sah nicht nur irgendwie aus, sondern es sah ganz hervorragend aus und zwar so gut, dass ich gedacht habe, jetzt kann ich auf einmal lauter dieser Ideen nicht nur testen teilweise, sondern ja, teilweise bis zum fertigen Ergebnis prompten. Sprich, einen Text eingeben und da kommt ein fertiges Bild bei raus, was teilweise fotorealistisch aussieht. Das war für mich mit diesem fotografischen Hintergrund ein absolutes Aha-Erlebnis und mir ist so ein bisschen der Kopf explodiert, weil ich das völlig spektakulär fand, aus einer Idee, aus einem Gedanken mit Text dann ein fertiges Bild zu kreieren. Mhm. Und dann habe ich mir selber die Aufgabe gestellt, ich möchte das jetzt lernen, ich möchte verstehen, wie das funktioniert. Und das habe ich so gemacht, wie ich es öfter tue. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt jeden Tag einfach ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt 30 Tage lang versuchen, ein Bild zu prompten. Und dann habe ich mir Fragen gestellt, wie ist das überhaupt kreativ? Ist das, kann man darin besser werden in sowas? Und was passiert, wenn ich mich damit so intensiv beschäftige? Und um diesen Prozess zu reflektieren, habe ich einen Instagram-Kanal gegründet, weil Instagram hat eine hervorragende Eigenschaft. Es ist sehr visuell und man kann gut sehen, ob sich etwas verändert. Das heißt, ich habe ganz bewusst auch Sachen da hochgeladen, wo ich dachte, wow, das ist jetzt noch nicht so doll. Hm. Aber das ist ein Feature des Ganzen. Und dann in diesem Zuge habe ich mich mit dem Bild beschäftigt, das Mädchen mit den leuchtenden Ohrringen, beziehungsweise mit dem Original. Es gibt von Jan Vermeer eins. Das heißt, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Und habe eben geschaut, wie interpretiert die KI das? Das habe ich dann erstmal so für mich oder eben für diesen Instagram-Kanal, für mein Projekt Julian AI Art gemacht. So heißt dieser Kanal. Und habe dann unter diesem Bild, was ich da hochgeladen habe, das muss man sich so vorstellen, das ist ein Frauengesicht mit so stechend blauen Augen und eben leuchtenden Ohrringen. Das ist der Unterschied zum Original. Und unter diesem Bild hat dann jemand kommentiert, es gibt das Originalmuseum, wo das Vorbild hängt und das ersetzt gerade oder stellt gerade andere Bilder aus, als dann normalerweise hängen, nämlich von den Menschen eingereichte Interpretationen des Originals, weil das Original gerade ausgeliehen war ans Museum in Amsterdam. Und dann habe ich mein Bild damit eingereicht. Die haben das ausgewählt aus über 3500 Einsendungen, haben es eben gerahmt und an die Wand gehängt. Und so hing dann auf einmal innerhalb kürzester Zeit ein KI-Bild im Museum, wo normalerweise Rembrandt hängt.
Ja, aber spannend. Dann war deine Idee da, bevor du von der Möglichkeit wusstest, quasi.
Richtig, genau. Ich habe das eigentlich erstmal für mich gemacht. Das heißt, ich habe das weder für das Museum noch für diesen Wettbewerb noch für irgendwas anderes getan, sondern eigentlich aus dem reinen Experimentieren und Lernprozess heraus.
Hm. Ja, ich habe, du bist damit ja auch sehr schnell viral gegangen, ne, wie das so schön heißt. Jetzt nicht nur im Netz, sondern du warst Thema auch von Berichterstattungen, Zeitungen, Fernsehen, auch bei uns, auch bei den öffentlich-rechtlichen Kollegen. Vor allem diese berühmten Bilder, Merkel und Obama spielen am Strand oder ja, sitzen da, buddeln und machen
Sonnenkuchen.
Sind es auf jeden Fall gut drauf und freuen sich, dass sie nicht mehr verantwortlich sind wahrscheinlich für den ganzen Mist, der so in der Welt passiert.
Ja.
Da wurden natürlich sehr schnell Richtung Fake News geht dann das Thema. Ne?
Ja.
Wie gehst du damit um?
Ja, also auch dazu vielleicht für die Leute, die diese Bilder nicht gesehen haben, das ist quasi eine fiktive Version davon. Merkel und Obama verbringen einen Tag als Rentnerin am Strand und müssen sich nicht mehr um das politische Alltagsgeschehen kümmern. Wie sind diese Dinger entstanden? Ich bin immer relativ nah dran an den neuesten Entwicklungen dieser Bild-KIs eben seit letztem Herbst und habe dann in einer Woche, einer dieser Wochen, wo ich mich damit beschäftigt habe, festgestellt, man muss gar nicht mehr so viel prompten, wie das vorher der Fall war, um zu fotorealistischen Ergebnissen zu kommen. Und das fand ich sehr bemerkenswert, weil es vor allem bei Personen, von denen es besonders viele Bilder gibt und besonders viele Bilder scheinbar in diesen KIs, in den Datenbanken eingelesen oder die mit denen trainiert wurden, relativ einfach ist, das auch so darzustellen, dass das aussieht wie echt. Und dann habe ich gedacht, das wird einiges, wenn nicht alles, verändern, was mit Bildern zu tun hat, wenn es auf dem Level jetzt möglich ist. Mhm. Und dann habe ich eben überlegt, habe ich ja vorher auch schon getan, wie kann ich das so kommunizieren, dass es Leute verstehen und dass das eventuell auch mit Humor passiert. Deswegen habe ich ganz bewusst etwas gewählt, was nicht ganz so eine große Fallhöhe hat. Ich hätte natürlich auch irgendwie, haben andere Leute auch gemacht.
Donald Trump in Handschellen.
Genau, Donald Trump, der verhaftet wird, was kurz bevorstand, wo man eben dann wirklich denkt, ist das passiert oder nicht. Genau, und so sind diese Bilder eben entstanden. Das heißt, ich habe die dann gelabelt, habe da drauf geschrieben, hier ist ein AI-Bild und dann meinen Prozess dazu, also wie dieser Prompt aussieht, was es dazu gehört, um solche Bilder zu erstellen und eben versucht zu sagen, Leute, wir müssen uns was überlegen. Und das ist dann auch in großem Umfang ja passiert und viele andere Bilder aus dem Bereich gibt es inzwischen ja auch.
Genau, ich würde gleich noch mal ein bisschen näher über die Entstehung des Bildes reden, aber weil jetzt Frauke das gerade schon angesprochen hat, wie wir damit umgehen. Ich glaube, die Tagesthemen, meine ich, waren es, die das Bild einfach genommen haben, für eine KI-Anmoderation genutzt. Ich glaube, sie haben nicht darauf hingewiesen, woher das ist, wer das gemacht hat, wie das entstanden ist, und haben das einfach genommen als Hintergrundbild um die Anmoderation und dann ging danach eine Matz los oder ein Beitrag zu KI. Wir hatten ja damals auch auf LinkedIn darüber diskutiert oder einige Male, ne, dass das nicht fair war eigentlich. Ne? Es war auch nicht in Ordnung, der Bevölkerung nicht zu sagen, was das für ein Bild ist, wie das entstanden ist. Dass das nicht jemand war, der nur in Photoshop da was zusammengebastelt hat, sondern ganz anders. Wie hast du dich mal mit denen auseinandergesetzt? Hast du die mal angerufen oder nachgehakt?
Also meine allgemeine Wahrnehmung ist, und das gehört eigentlich auch zu dem Prozess, ich habe sehr viel darüber gelernt in den letzten halben Jahren, wie medial gearbeitet wird und wie sozusagen auch, welche Stories wir uns selber erzählen über eine neue Technologie. Mhm. Und das ist das Tagesschau-Beispiel im Prinzip eigentlich nur eines von vielen. Und was meine Beobachtung ist, dass jetzt aktuell zumindest noch die Berichterstattung über diese KI-Bilder enorm chaotisch ist. Soll heißen, ich habe die ganze Bandbreite erfahren von, so wie du es jetzt zitiert hast, dass quasi man gar nicht kontaktiert wird und nicht mal eine Quelle genannt wird, bis hin zu ganz klassisch, einem wird dann der Artikel nochmal vorgelegt, wo über diese Bilder gesprochen wird. Und ich wusste auch nicht genau, woran das liegt, ob das jetzt an diesem KI-Thema liegt oder ob das eben unterschiedliche Arbeiten der Redaktionen sind. Also ich hatte auch irgendeinen obskuren indischen Blog, der sehr klassisch einfach mit Gegenlesen und Quellennennungen gearbeitet hat, bis hin zu eben Beispielen am anderen Spektrum. Und für mich gehört das ehrlich gesagt, das ist Teil der Story. Das ist für mich Teil der Story geworden, wie wir über diese Sachen reden, weil ja auch der Ton, in dem wir über KI sprechen, enorm hyperventilierend ist. Es gibt auf der einen Seite so diese Heilsversprechung, ne? Durch KI wird jetzt alles besser und wir können irgendwie durch Mustererkennung und Large Language Models eventuell Krankheiten besser heilen und was weiß ich nicht alles. Und auf der anderen Seite titelt der Spiegel das Ende der Wahrheit oder die Times schreibt sogar The End of Humanity, also so ein Wortspiel aus Humanity und AI. Das heißt, zwischen Weltenzerstörung und Utopie ist quasi so alles vorhanden. Und da ist dann der Umgang mit den Bildern selber auch ein Teil davon.
Also bei mir kommen dann echt 1000 Fragen im Kopf. Ich versuche das jetzt ein bisschen kurz zu bündeln. Also das eine ist ja klar, also du sagst für dich so ein bisschen, ist das Bildungsauftrag auch in gewisser Weise, ne? Weil wir brauchen am Ende brauchen wir Medienkompetenz, mit Leute das erkennen. Aber das ist natürlich erstmal ein utopisches Ziel. Das wird nicht so schnell passieren, ja. Auf der anderen Seite, wir hatten schon Social-Media-Wahlen in den USA, wo Trump gewählt wurde. Jetzt werden KI-Wahlen kommen mit Fake News. Das ist auch nicht so easy. Und was ich mir dann auch noch frage, ist, was dann, da bin ich ehrlich auch noch nicht zu einem Schluss gekommen, was darf man? Im Sinne von, das sind Personen des öffentlichen Lebens jetzt, Merkel und Obama. Trotzdem, in diesen Situationen waren sie ja nie. Also darf man das? Es ist Kunst, ja. Trotzdem nimmst du ja diese Personen, die es in echt gibt.
Ja.
So. Kann man, ne? Ich bin da noch zu keinem richtigen Urteil gekommen, ne? Und trotzdem, die Gefahr, dass das dann zu einer Fake News wird, ist einfach ein Automatismus. Auch wenn du es nicht willst, es passiert halt einfach. Wie gehst du mit diesen Konflikten, die du vielleicht hast, um?
Ja, ich finde das einen total wichtigen Aspekt, wenn nicht einen der wichtigsten, weil im Prinzip steuern wir ja gerade auf eine Welt zu, wo wir unser Verständnis zu Medien, Text, Audio, Video komplett überdenken müssen an vielen Stellen. Es ist momentan so, dass wir bei Video, bei Audio und bei Bildern nicht mehr davon ausgehen können. Eventuell konnten wir das auch vorher schon nicht, das ist eine andere Diskussion, aber dass das abbildet, was es zeigt, zumindest wenn es um fotografische Sachen geht. Und das heißt, es ist ja auch in dem Sinne keine neue Diskussion, dass es Bildmanipulationen gibt. Ihr kennt sicherlich beide dieses Bild, wo die Amerikaner auf Iwo Jima die amerikanische Flagge hissen.
Ja.
Dieses Schwarz-Weiß-Bild, das ist ein gestelltes Foto. Oder wie die Sowjetunion auf dem Reichstag die Flagge hisst. Da ist bei dem Soldaten noch schnell die Armbanduhr wegretuschiert worden 1945, weil das auf Plünderungen hindeutet oder hindeuten könnte. Das heißt, zumindest das Thema der Bildmanipulation ist gar nicht so neu, sondern relativ alt. Was aber natürlich jetzt wirklich neu ist, ist das, was du ansprichst. Man kann es jetzt einmal fotorealistisch von eben existierenden oder lebenden Personen machen und vor allem in einer Menge und Geschwindigkeit, die vorher so nicht vorhanden war. Und ich glaube, was super, super wichtig ist, ist die Hersteller von diesen Algorithmen und den Tools in die Verantwortung zu nehmen. Die machen das nämlich auch durchaus unterschiedlich. Das heißt, Midjourney etwa erlaubt das gerade, dass ich lebende Personen prompte. Adobe macht das nicht. Adobe hat gerade ein neues Modell entwickelt, wo sie relativ offensiv mit umgehen und sagen, das ist auch corporate safe, da gibt es die Copyright-Thematik nicht, wir haben das auf anderen Daten trainiert und positionieren sich eben so, dass sie auch sagen, nee, wenn man da jetzt eingeben würde, Merkel oder Obama am Strand, das würde so nicht funktionieren. Ich halte das für einen relativ sinnigen Schritt, ehrlich gesagt, weil die beiden ja nicht damit d'accord bisher gegangen sind, gesagt haben, ja, pack mich überall rein, kein Problem, nur weil ich jetzt viel fotografiert wurde, bin ich ja jetzt nicht zum Abschluss freigegeben. Und deswegen glaube ich, das Allerwichtigste ist, die Hersteller von diesen Algorithmen mit in die Verantwortung nehmen und nicht auf den Trick reinfallen, dass sie über die Technik sprechen und sagen, KI allgemein ist die Gefahr, sondern nee, also das ist zum Beispiel auch das, was OpenAI an vielen Stellen macht. Die sagen dann, ja, KI ist so gefährlich, dass da folgende Manipulationsmöglichkeiten möglich sind und sagen aber nicht, das, was wir bauen, das Produkt ChatGPT hat eventuell folgende Probleme. Und diesen rhetorischen Kniff sollte man, glaube ich, an vielen Stellen versuchen zu durchschauen.
Ist es aber nicht so ähnlich wie bei Tieren, dass der Halter schuld ist und nicht das Tier? Ist auch der Pinsel nicht daran schuld, dass jemand ein falsches Bild malt oder das Videoschnittsystem oder damals auch die Fotoentwickler-Tools, die es ja ermöglicht haben, erst mehrere Fotos übereinander zu entwickeln, um dann Fotos zu manipulieren. Damals hat man die auch nicht in die Haftung genommen. Eigentlich ist es doch immer der, der das Handwerk bedient, der schuldig ist oder nicht schuldig im weitesten Sinne. Oder ist es darum, wie wir damit umgehen? Die einen haben über die Bilder Fälschung geschrieben, Fake News. Oder ich sage, hey Leute, da steckt doch eine Menge Arbeit. Ich hatte das ja auch mal gepostet, eine Menge Arbeit dahinter. Das ist nicht so einfach, wie du zwar sagst, jetzt andeutest einen Satz und dann kommt ein Bild raus. Wer es mal wirklich gemacht hat und versucht, ein gutes Bild rauszukriegen, ist viel mehr Arbeit. Und ist es nicht doch Kunst? Und muss es als solches auch betitelt werden?
Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an, nämlich die eigene Verantwortung mit dem Umgang dieser Tools. Mhm. Also das ist diese alte Diskussion, wenn das Messer erfunden wird, dann kannst du damit entweder ein Butterbrot schmieren oder jemanden abstechen. Das gilt natürlich hier genauso. Wenn man sich online mal umschaut, was mit den Tools gemacht wird, dann finde ich es relativ schwierig, das so allgemein zu beantworten. Weil relativ schnell klar wird, dass die Leute es, wie bei allen anderen Tools, also wie bei Photoshop zum Beispiel, enorm unterschiedlich nutzen. Das heißt auch diese Frage, ist das Kunst oder nicht, kann ich gar nicht allgemein beantworten. Sondern das käme für mich sehr darauf an, was da jemand getan hat. Also als Gedankenbeispiel, stellt euch vor, ihr setzt euch vor den Rechner und dann tippt ihr ein Baum. Und dann kriegt ihr ein Bild von einem Baum. So, ist das jetzt Kunst oder nicht? Da können wir, glaube ich, relativ lange drüber diskutieren. Weil ja auch die Frage ist sozusagen die Menge der Arbeit, die da drin steckt, ist das überhaupt ein Argument für die Schöpfungshöhe? Also nur weil ich da mehr Arbeit reingesteckt habe, ist das dann eher Kunst? Es gibt viele Leute, die das auffassen. Marcel Duchamp hat Anfang des Jahrhunderts aber auch eine Toilette ins Museum gestellt und gesagt, so hier, das ist aber auch Kunst. Und deswegen finde ich das im Kunstbereich relativ schwierig, allgemein zu beantworten. Ich kann aber meine Perspektive darauf versuchen zu schildern. Und die ist, ich finde es interessant, diese Tools so zu nutzen, dass wir uns selber stärken und etwas Kreatives, Interessantes, Spannendes, Neues damit schaffen. Das ist jetzt aber meine Interpretation davon. Und ich glaube aber, wenn wir immer über Medienkompetenz reden, ne, und jetzt auch, ob wir die Sachen da auseinanderhalten können, da kommen wir nur hin, wenn wir uns selber mündig machen, was dadurch funktioniert, dass ich diese Tools selber bediene und verstehe. Ich glaube zum Beispiel, du hast es vorhin angesprochen, Frauke, der Wahlkampf nächstes Jahr, wenn wir Pech haben, wird das die größte Shitshow der letzten Jahre, weil es eventuell der erste AI-Wahlkampf wird. Ron DeSantis hat schon so leicht mal vorgefühlt, wie Trump in die Nähe von Dr. Fauci manipuliert, wie das wohl so ankommt. Um davor gewappnet zu sein, würde es wahrscheinlich sogar Sinn machen, wenn Politikerinnen und Politiker Midjourney-Kurse bekommen. Und sei es nur, um zu verstehen, wie das funktioniert.
Ja, also ich finde, diese Kunstfrage ist dann halt, die kann ich auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite, auch mit Kunst kannst du halt Scheiße machen. Ja, du kannst auch mit einer Skulptur die nehmen und die einem über den Schädel brezeln. Das heißt, sobald man dann solche schönen, lustigen Bilder hatte, wie Merkel und Obama, ist ja alles lustig, das versteht auch jeder, aber zack, 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 das bist dann nicht du gewesen, aber dann kommen welche, die Trump in Handschellen zeigen, dann gab es das Pentagon, das auf einmal in Flammen stand und sogar die Wall Street kurzzeitig zum Beben gebracht hat.
Ja.
Da kannst du ja theoretisch demokratiegefährdende Dinge mit auslösen. Ich sage jetzt nicht, dass man diese Tools nicht mehr nutzen soll. Ich sage nur, dass auch mit dem, was man Kunst nennen kann, auch ganz schön viel Scheiße passieren kann. Und mir fehlt irgendwie gerade noch die Idee, wie macht man das? Wir können über Kennzeichnungspflichten reden. Schön. Aber also, ne, ich habe also irgendwie.
Vielleicht kann ich noch ein anderes Beispiel nennen. Erinnert ihr euch an die, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert von uns, aber da war eine Radiogeschichte, waren das 60er, 70er, wo jemand Krieg der Welten.
Ja.
Im Radio Realtime wie ein Hörspiel gemacht hat. Da gab es, glaube ich, Tote, weiß gar nicht, ob es Tote. Die Leute sind geflüchtet und haben Angst bekommen und der hat das so realistisch dargestellt. Es war so krass, da müsste man ja auch hingehen, so eine Sachen zu verbieten. So ein Hörspiel, das war echt krass damals, aber.
Ich soll ja nicht verbieten, ich sage, wie gehen wir damit um?
Naja, aber wie soll.
Also, oder wie viel Verantwortung muss der Künstler mitbringen, dass er dann sagt, also ich gibt dann Leute, die machen das aus Böswilligkeit. Und machen dann, um irgendeinen Scheiß in die Welt zu setzen. Oder halt Leute, die sagen Kunst, aber wie gehe ich dann damit um? Was für ein Bild lasse ich dann vielleicht doch mal sein? Oder fühle ich mich dann total in meiner Kunstfreiheit eingeschränkt, wenn ich jetzt nicht Kim Jong-un gerade mit Donald Trump tanzen lassen will oder so?
Ja, klar, das ist genau richtig, wie du sagst. Ich glaube, da ist es so, da kannst du dir zumindest die Entwicklung angucken, wenn du wissen willst, wohin die Reise geht. Das, was Adobe zum Beispiel da auch gerade wieder macht, ist, die versuchen mit Redaktionen zusammenarbeiten, digitale Wasserzeichen zu stärken, die es ja auch bis zu einem gewissen Grad schon gibt. Aber dass sie einen Schritt weitergehen und sagen, du hast ein Bildformat, bei dem Metadaten hinzugefügt werden, wo du genau sehen kannst, was wurde wann wie manipuliert. Mhm. Vorstellbar ist natürlich, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, die New York Times oder so irgendwann ihre Reporterinnen darauf verpflichten könnte, nur noch solche Bilddateien abzugeben. Ich glaube, was passieren wird, ist Folgendes. Es wird einfach wieder eine Stärkung der Gatekeeper geben, in dem Sinne, dass du vielleicht sogar, keine Ahnung, der Spiegel gibt dann irgendwann macht sich eine Ergänzung oder welche Zeitung auch immer, eine Ergänzung zu ihren Statuten und sagt, wir nehmen nur Bilder, die Punkt, Punkt, Punkt erfüllen. Das heißt, wo sozusagen wir selber sicherstellen können, dass die Quellen gesichert sind, was eigentlich klassische Quellensicherung ist. Das Problem, was du ansprichst, ist aber natürlich trotzdem real. In den Händen einer Trollfarm ist so ein Tool ein absolutes Geschenk. Oder kann es sein, weil es muss ja nicht Merkel mit einem Eis sein, sondern es kann auf, weiß ich nicht, der brennende Kreml oder ähnliches so, ne? Und wie gesagt, das wird von beiden Seiten passieren. Die Gesellschaft wird sich in irgendeiner Form an diesen neuen Zustand anpassen müssen. Die Hersteller werden, wenn sie damit arbeiten wollen, selber sich Guidelines geben müssen. Und die Nutzer oder auch Creator von diesen ganzen Sachen, auf die kommt eine totale Verantwortung hinzu, wie sie diese Sachen eben nutzen und was sie damit entwerfen. Mhm. Im Prinzip ist dieser Dreiklang auch das gleiche, wie es vorher war, aber alles lauter, doller, schneller.
Ja, erinnern uns ja bestimmt auch an dieses eine Foto, AfD-Foto, mit den angeblich Geflüchteten, die da ganz schlimm aussahen. Ja, der Staat, finde ich, es gibt zwar eine EU-AI-Act, der gerade im Machen ist und so weiter, das dauert eine Weile, der wird zur nächsten Wahl nicht da sein, aber auch der würde nicht helfen, dahingehend zu sagen, hey Parteien, wenn ihr Wahlwerbung macht, dann sollten wir uns doch irgendwie eine Agenda setzen, das und das. Also jedes, sagen wir mal, ich könnte mir vorstellen, jedes Plakat, bevor das aufgehängt werden darf, unterliegt einer Prüfung, woher kommt das Foto, woher ist das und ist das nicht manipuliert und so weiter. Also
ja.
Zum Beispiel, das wäre eine Idee. Also da wird ja dann Schindluder und Redefreiheit, Pressefreiheit, kennen wir alle, das Problem, ja, wahrscheinlich wollen sich die wenigsten reinreden lassen.
Ja, ich glaube, das Problem ist natürlich folgendes, dass auch da der Mechanismus ist der gleiche wie vorher, dass die Geschwindigkeit der Technik eine höhere ist als die der Gesellschaft und der Regulierung. Das heißt, selbst wenn wir über Regulierung und den AI Act sprechen, die haben ja ganz konkret diese generative KI, also so das, was ChatGPT oder jetzt eben auch die Bild-KIs sind, erst relativ kurzfristig dann damit aufgenommen. Die USA haben momentan noch überhaupt gar keine Data-Privacy-Geschichte in der Hinsicht und haben seit 20 Jahren im Prinzip auch die ganzen Social Networks schon überhaupt gar nicht reguliert. Und zusätzlich ist es noch so, dass die Bild-KIs, die sind ja in der Welt. Die lassen sich runterladen. Du kannst einfach einen 2-Gigabyte-File auf dein iPhone laden. Das heißt, einerseits ist Regulierung wichtig und wir müssen uns darum kümmern. Auf der anderen Seite löst das natürlich dieses Problem nicht automatisch. Ich glaube, was wir uns trotzdem klar machen müssen, auch da wieder, wenn es um die Verantwortung der einzelnen Leute geht, wir reden ja jetzt gerade über die Ausprägung fotorealistische Bilder. Das ist ja nur eine Spielart dieser ganzen Thematik. Also ich merke zum Beispiel bei meiner Arbeit, dass mich momentan oft Dinge am meisten interessieren, die überhaupt gar nicht viraltauglich sind. Also die ganz andere Dinge erfüllen. Also ich habe vor kurzem zum Beispiel einen Prozess gemacht, das nenne ich destruktives Upscaling, wo ich Bilder auf 10x10 Pixel so runter skaliere, dass man die gar nicht mehr erkennt, dann in einen AI-Upscaler packe, die dann wieder größer mache, daraus dann neue Strukturen entstehen und ich die dann mit Photoshop selber weiter bearbeite. Da kann ich teilweise mehrere Stunden oder Tage an einem Bild sitzen, was eigentlich wieder ein relativ klassischer Prozess ist. Und dann kommen da relativ abstrakte Bilder bei raus, die ich super anregend finde, eventuell aber online überhaupt keinen interessieren. Aber das ist dann eine ganz andere Ausprägung von dem, was KI heißt. Das heißt, wir müssen dann auch überlegen, was ist denn ein KI-Bild an der Stelle? Das kann eine riesige Bandbreite sein.
Ja. Vielleicht dann trotzdem nochmal ein Punkt, um es mal ein bisschen praktisch zu machen. Wenn ich jetzt als normaler Mensch, User, Nutzer wissen will, ist das Bild jetzt echt? Oder ist es ein KI-Bild? Gibt es da aus deiner Sicht schon gute Tools, die das generieren? Oder muss ich man kann eine Google-Suche machen, schauen, ist das wirklich realistisch, ist das passiert, tralala, tralala. Kann ich auf Metadaten, du hast Metadaten eben schon angesprochen, ich habe es heute mal ausprobiert, bei Donald Trump in Handschellen steht halt einfach nichts.
Ja.
Ist das dann schon das Indiz, wenn da nichts steht, dann ist es schon mal ein Hinweis dafür, es ist nichts von einer offiziellen Agentur oder so oder nicht mit dem iPhone geschossen? Oder was gibt es da für Tools, Anwendungen, dass das jeder für sich mal ausprobieren kann?
Also wir müssen ja im Prinzip bei diesen Aussagen das eigentlich immer mit einem Datum markieren. Wir reden jetzt gerade im Sommer 2023 miteinander. Die Geschwindigkeit ist so hoch, das kann in 2-3 Monaten sogar schon wieder anders aussehen. Aber jetzt, Stand jetzt, ist es so, ich habe keine hundertprozentig sichere Möglichkeit, eben mal easy rauszufinden, ist das jetzt generiert oder nicht. Es gibt ein paar Möglichkeiten, mich in so eine Richtung zu bewegen. Also das Größte, glaube ich, ist tatsächlich, das war das, was ich vorhin mit den Gatekeepern meinte, den klassischen Medien fällt eigentlich jetzt ironischerweise wieder eine größere und noch größere Verantwortung vor, als das vorher der Fall war. Das heißt, wenn ich die klassischen Medien lese, dann möchte ich als Konsument eben davon auch ausgehen können, dass die das doppelt und dreifach geprüft haben. Deswegen zum Beispiel auch das, was du, Andreas, vorhin angesprochen hast, hat mich das geärgert, wenn dann die Quelle nicht genannt wird. Weil ich finde, wir können eben nicht über Medienpädagogik und über neue Medienkompetenz sprechen und dann den Kontext und die Quelle weglassen. Das funktioniert nicht. Als weiter Tipp wäre, konkret gibt es natürlich auch wieder, man kann AI dann auch wieder mit AI bearbeiten. Das heißt, es gibt so Seiten wie AIornot.com und lauter ähnliche Tools. Die New York Times hat vor kurzem Tests davon gemacht, kann man auch ergoogeln, gibt es diverse Tools dieser Art, wo man versuchen kann, das da reinzuladen, ein Foto, und dann kommt man an ein Ergebnis, wie wahrscheinlich das ein AI-Bild ist oder nicht. Aber auch die sind wieder fehleranfällig. Das heißt, wir haben da so ein klassisches technisches Katz-und-Maus-Spiel, wie diese Technologie weiterentwickelt wird. So ein paar Tipps, die jetzt bisher so galten, sind teilweise auch schon wieder überholt. Bisher hieß es ja, guckt auf die Hände oder auf die Augen, weil KIs Schwierigkeiten haben mit den Händen. Das ist aus meiner Sicht alles immer nur so eine Frage der Zeit. Wir können davon ausgehen, und ich könnte euch jetzt auch schon Beispiele zeigen, die Bilder werden ununterscheidbar sein von Fotos, wenn man möchte. Das wird der Stand sein. Und dann glaube ich, brauchen wir tatsächlich neue Abläufe, was eben sowas wie mit den Metadaten angeht, worauf sich dann auch der normale User, der nicht von morgens bis abends sich mit dieser Technik beschäftigt, berufen kann.
Hm. Ja, ich habe jetzt, ja, ich persönlich habe jetzt wahrscheinlich weniger Probleme. Ja, es kommt auf den Kontext mal, wie wir eigentlich die ganze Zeit schon sagen, wo ist dieses Bild abgelegt? Ist es nur sinnlos, sag ich mal, bei Instagram, ja, schön anzusehen, okay, super, ihr macht, egal wie, ist mir wurscht, aber ist es in einem Zeitungsartikel und da drunter steht irgendwas, dann erwarte ich ja, dass das stimmt oder dass das dazu passt und nicht generiert wurde. Oder da wird drüber geschrieben, Themenbild wurde mit KI generiert. Also das ist A, unsere Verantwortung, wie du ja auch schon sagst. Und ja, da kommen wir mal wieder beim Thema Bildung. Damit beschäftigst du dich ja auch. Ja, wir müssen wieder dafür sorgen, dass die Bevölkerung im Allgemeinen gebildet wird über diese Themen, technische Themen auch. Dieses Thema haben wir bei fast allen Themen in dieser Welt gerade. Ja. Fehlende Bildung, oder?
Ja.
Da machst du ja auch was in der Richtung.
Ja, genau. Also ich glaube, wovor wir auch so ein bisschen uns hüten sollten, ist, das Kind komplett mit dem Bade auszuschütten. Also wenn wir quasi jetzt nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, jetzt ist, wie der Spiegel sagt, das Ende der Wahrheit angebrochen und wir können nichts mehr glauben. Ich halte diese Aussage für einerseits emotional vielleicht nachvollziehbar, aber trotzdem gefährlich. Weil ich habe vor einer Weile mal einen Artikel gelesen von einer Frau, die sich mit Propaganda beschäftigt, die in Russland gelebt hat und eben mehrere Anzeichen von Autokratien beschrieben hat, wo es unter anderem darum ging, dass sie gesagt hat, naja, um Propaganda zu glauben, ist es ja gar nicht nötig, dass du das glaubst oder dass Propaganda wirkt, ist es nicht nötig, dass du das glaubst, was du da siehst. Sondern um Demokratie erodieren zu lassen, reicht es schon, dass alle sich darauf einigen, man da kann nichts mehr glauben. Hm. So, wenn wir uns alle einig sind, niemand kann mehr irgendwem irgendwie vertrauen, dann haben wir ein massives Problem. Und deswegen glaube ich, müssen wir, bleibt uns gar keine andere Wahl, als uns damit zu beschäftigen, also konkret die Leute, die hier uns jetzt gerade zuhören, denen würde ich empfehlen, beschäftigt euch mal mit diesen Tools, probiert die mal selber aus, weil es gibt noch einen anderen Effekt. Wenn ich mal eine Stunde lang mit Midjourney, Stable Diffusion und wie sie alle heißen, gepromptet habe, dann habe ich ein wirklich anderes Gefühl zu diesen Bildern und kann auch einschätzen besser, was dabei entsteht und was nicht. Mhm. Und das nimmt mir auch ein bisschen die Angst und, glaube ich, gibt einem auch ein bisschen mehr Zuversicht darin, dass man eine Zukunft haben kann, in der man das auch handeln kann.
Mhm. Wenn man jetzt diese User Experience, wie das immer so schön heißt, die ist ja ehrlich gesagt noch nicht so geil für Leute, die sich da nicht wirklich richtig, also die sich zumindest nicht bereit sind, sich ordentlich damit zu beschäftigen. Ne? Also ja. Gerade Midjourney ist jetzt, also intuitiv ist nicht. Wir zeichnen jetzt an einem Tag auf, wo nochmal drüber geredet wurde, dass Apple jetzt ins Game irgendwie einsteigen will, wahrscheinlich nach Berichten, was so Sprachmodelle angeht. Und da hab ich so gedacht, nee, die machen das Design dann schön, die machen die User Experience schön, das macht dann nochmal einen anderen Schritt nach vorne, weil auch ChatGPT, so einfach es ist, geil sieht es jetzt auch nicht aus. Also das heißt, sind wir da jetzt noch, wir schließen wahrscheinlich noch eine Menge aus an Menschen oder wo stehen wir da?
Ja, es ist so, dass die Lernkurve noch relativ steil ist bei einigen Tools und da, ich vergleiche das immer so ein bisschen momentan damit, also eure Eltern haben wahrscheinlich eine bessere Kamera in der Hosentasche, als das die Filmemacherinnen in den 50ern je hatten. Das heißt nicht automatisch, dass sie Filmregisseure sind. So ähnlich ist das hier mit diesen Tools natürlich auch. Die Demokratisierung führt natürlich dazu, dass viel, 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 viel mehr Leute das nutzen. Also ich habe vor kurzem zum Beispiel mit Raoul Krauthausen darüber gesprochen. Das ist ein Aktivist, der sich auch viel mit Inklusion beschäftigt. Und der sagte, naja, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass jemand, der jetzt eine Behinderung hat zum Beispiel und aber trotzdem gute Ideen, der kann damit dann eventuell Texte und Bilder visualisieren oder erschaffen, was vorher vielleicht nicht ging. Das heißt, auch das geht wieder in beide Richtungen. Ne? Und letztlich trotzdem, auch wenn das jetzt teilweise noch nicht vernünftig bedienbar ist oder ein bisschen eine Lernkurve hat, geht davon aus, dass momentan wir an dem Punkt sind, wo die Technik wird nie wieder so schlecht sein wie jetzt gerade. Das heißt, geht davon aus, es wird einfach benutzbar sein, relativ wahrscheinlich. Es wird dann irgendwann, wenn du Fotos möchtest oder etwas, was so aussieht, Promptografie nennen das ja inzwischen manche, werden fotorealistisch aussehen können. Und wenn du eben eine künstlerische Vision hast, dann wirst du dich damit ausdrücken können. Und das ist eigentlich diese Beschreibung von den Sachen, die ich gerade gesagt habe, hätte ich wahrscheinlich so auch über Photoshop sagen können.
Promptografie könnte man als Schulfach einführen.
Das hast du mir meinen Stichpunkt für meine Frage gegeben. Digitale Bildung. So als Idee vielleicht, weil wir das fiel mir gerade ein, wir machen gerade bei Bertelsmann auch einen Prompt-Battle, so nennt man das auch, gibt so Wettbewerbe. Könnte man sowas vielleicht so das spielerisch machen in Schulklassen? Man macht so Prompt-Battles in Schulen in einer gewissen Klasse und dass man die Kinder daran führt, ne, zu sagen, man gibt eine Aufgabe, so surreal irgendwas machen, ein schönes Landschaftsbild entwickeln und dann sollen die sich hinsetzen und herumprobieren. Das lernt vor allen Dingen auch den Englischen, das Englische, weil man ja die besten Ergebnisse erzielt, indem man englische Prompts eingibt. Ne? Das kommt noch dazu.
Ja, definitiv. Also ich bin ja sowieso immer großer Freund davon, da sofort ins Machen und Tun und Ausprobieren zu kommen und eben nicht in der Theorie zu bleiben. Und ich meine, beim Schulsystem haben wir das große Problem, dass an vielen Stellen wir immer noch dieses Wasserfallmodell haben aus der preußischen Zeit, dass vorne jemand steht und erzählt, was das Wissen ist und die, die vor ihm sitzen, müssen das dann aufnehmen. Das funktioniert ja jetzt bei diesen Tools auf spektakuläre Weise bis zu einem gewissen Grad nicht mehr. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich alle, das sind wir zwar schon seit Jahren, aber jetzt wird es so deutlich wie eigentlich noch nie, in der gleichen Situation. Wir treffen auf eine Situation, wo wir selber alle, Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen, Schüler, nicht wissen, wo das hinführen wird. Und ich bin total davon überzeugt, dass das nur funktioniert, wenn wir das gemeinsam versuchen herauszufinden. Also ich habe ein Beispiel von einer Schule, die vor kurzem Folgendes gemacht hat, eben nicht einfach plump zu sagen, oh Gott, jetzt können die alle die Aufgaben mit ChatGPT lösen, wir müssen das verbieten, sondern gemeinsam mit Eltern und der Schülerschaft sich zusammengesetzt haben und konkret überlegt haben, wie gehen wir damit um? Was möchten wir von diesen Features? Natürlich ist nicht alles eine Heilsversprechung, aber vieles ist total toll. Und was möchten wir aber auch nicht? Und da gibt es eben dann auch verschiedene Perspektiven. Ne? Eltern haben dann eine andere Sicht drauf als die Kinder, als die Erwachsenen, als Lehrerinnen. Und das finde ich einen super sinnvollen Ansatz. Das heißt, ich glaube, wir müssen an der Stelle, was das Bildungssystem angeht, auch ein bisschen weg davon, von der Idee, wir wissen das alles schon, weil selbst wenn wir das machen und das dann einmal so durchgesprochen haben und dann laden wir meinetwegen einen Julian van Dieken ein, um da einen Workshop zu geben, dann dauert das ein halbes Jahr und ich stehe eventuell wieder bei Null bei dem Thema, weil die Geschwindigkeit so hoch ist. Das heißt, aus meiner Sicht gibt es überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als dieses explorativ-spielerische, als ernsthaften Lernprozess zu begreifen, der uns ermöglicht, eben uns mündig damit zu verhalten. Ich wüsste nicht, wie das anders gehen soll als so.
Ja, zumal ChatGPT auch wieder dümmer wird, haben wir gerade gelernt.
Es wird wieder dümmer, ja.
Die KI-Kannibalisierung. Ja. Mal gucken, wie es im halben Jahr aussieht.
Aber. Ja, dann könnte man sich schon wieder fragen. Und leider lernen wir dann ja nur mit amerikanischen Tools.
Ja.
Gerade der Theo, der so einen KI-Podcast hat, hat gerade groß gemacht, die großen 7 oder Big 7 und die 10 wertvollsten Unternehmen, das sind eigentlich fast alles amerikanische und die alten, altbekannten Techies-Konzerne, ja. die Macht nur noch sich ausweiten.
Auf der anderen Seite ist das natürlich nicht erst seit heute Realität. Ne? Wir leben seit 20 Jahren im Prinzip in der Attention Economy, die durch Social Media bestimmt ist. Und wenn du da guckst, welche große Social Media Plattform kommt denn aus Europa? Keine. Aber deswegen, und so ähnlich ist das hier jetzt auch gerade. Ne? Also das heißt, wir können natürlich auch hier zu dritt romantisch darüber überlegen, welche Verantwortung der Einzelne beim Prompten der Bilder hat. Das ist ja auch wichtig und wichtig. Auf der anderen Seite werden auf der anderen Seite des Atlantiks natürlich Fakten geschaffen, allein schon durch gigantische Mengen Geld. Also Microsoft hat mal eben 10 Milliarden Dollar kurz für OpenAI locker gemacht, um die zu fördern. Das steckt so alle Gesamtinvestitionen in Europa fast in die Tasche oder zumindest Teile davon. Und das ist eigentlich auch wie bisher. Ne? Die Amerikaner schaffen Fakten durch gigantische Mengen Geld. Die Europäer versuchen sich jetzt an der KI-Regulierung. Wir werden sehen, wohin die Reise da geht.
Ja, ich glaube, wir sollten alle 3 Monate mal miteinander reden, dann haben wir wieder einen völlig neuen Podcast, vermute ich, bei dem Thema.
Ja, das können wir gerne tun. Genau, momentan ist es ja zum Beispiel Video. Das heißt, Video ist momentan auf dem Stand von Anfang 2022, wo da Bilder waren. In einem Jahr werden wir wahrscheinlich fotorealistische Videos auch haben.
Ja, da waren wir ja bei der Diskussion auch, also letztens auch auf LinkedIn Diskussion gab, wo der Kollege vom SWR sagte so ungefähr, man muss dazu sagen, das sind generierte Bilder, hat er sich so festgelegt, generierte Bilder, das muss man ranschreiben. Ja, ich frage mich nur, was der Unterschied bei einem Autor, der rausgeht und dreht, der kann ja für das Bild auch nichts. Das Bild ist ihm ja vorgegeben, eine Landschaft oder ein Haus oder Person, die kann er zwar positionieren, das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja keine Fake-Videos haben, wir wollen ja original. Also kann ich das einzelne Frame nicht mehr beeinflussen. Ich kann die Zusammenstellung des Videos beeinflussen, aber nicht mehr das eigentliche Bild.
Ja.
Von daher ist alles generiert irgendwo. Ich generiere ein Video, in dem ich es schneide. Und in einer gewissen Art und Weise zusammenschneide. Ne?
Ja, und auch bei Dokumentationen zum Beispiel, da gibt es, du hattest ganz am Anfang angesprochen, ich habe Filmwissenschaften studiert, da redet man relativ schnell im ersten Semester schon darüber, dass auch eine Dokumentation ja nicht die Wirklichkeit zeigt. Mhm. Also zumindest nicht die reine Wahrheit, sondern ein Abbild des Autors, der Autorin, die diese Dokumentation zusammengestellt hat. Das heißt, es kann alles an der Stelle nur eine Perspektive sein und das gilt natürlich hier dann auch für diese Tools. Wofür ich noch keine Antwort habe, ist, wie das sozusagen in dieser Geschwindigkeit jetzt sich weiterentwickelt, weil das ist so meine Sorge dabei, wenn ich eine Sorge formulieren würde. Ich stehe seit 20 Jahren ja in den Workshops von Leuten, die relativ wenig mit Medienproduktion und digitalen Output haben und die Angst war da ja schon relativ groß. Also die Unkenntnis oder die Sorge, dass das Digitale einen überfordert, ist da schon so. Jetzt haben wir eigentlich das Gleiche in der 10- oder 100-fachen Geschwindigkeit. Da weiß ich noch nicht genau, wohin die Reise führt, aber auch wenn ich mich da wiederhole, ich glaube, den einzigen Ansatz, den wir da haben können, ist das Explorative und eben auch das auf Augenhöhe gemeinsam das zu entdecken. Und vielleicht das auch nochmal, weil das kommt in Deutschland ja manchmal zu kurz damit. Es soll ja sogar möglich sein, dass man mit diesen Tools Spaß hat. Das soll ja sogar unterhaltsam sein, ja, wenn man das denn möchte.
Das wäre jetzt
Ich
weiß, dass die Risiken dadurch nicht weggehen und ich will dir auch nicht kleinreden, aber ich komme mir manchmal dann so ein bisschen vor, wie so jemand, der alleine im Walde ruft und sagt, ja, aber es hängt auch schon auch, also wie ihr das nutzt und was das in eurem Leben für eine Rolle spielt, hängt ja auch davon ab, wie ihr selber sozusagen, also was mit welcher Intention ihr da rangeht.
Wo du Spaß gesagt hast, habe ich schon fast Angst, die Schulnotenfrage zu stellen. Das wäre sonst ein positiver Abschluss gewesen.
Ich stelle nur mal eine Schulnotenfrage, 1 bis 6. Ich würde sagen, wie gut ist Deutschland auf diesen Sturm vorbereitet? Diesen KI-Sturm.
In der digitalen Welt.
Naja, also sagen wir mal so, es war ja leider in Corona-Zeiten zu sehen, dass dann teilweise die Hochform der Digitalisierung war, dass ich polemisiere mal kurz ein kleines bisschen, ja, ich spitze es mal zu, dass dann ein abgekopierter Zettel als PDF nach Hause geschickt wurde und das war dann die Digitalisierung. Ja, da genau. War ja das Problem, dass wir, wenn wir über Digitalität sprechen, oft ja sogar nur von Infrastruktur die Rede war. Das heißt, dann haben wir gesagt, ja, wir haben jetzt WLAN, ja, wir haben jetzt 2 iPads. Das ist aber so ein bisschen so, als wenn ich sage, ja, ich habe jetzt einen Löffel gekauft und deswegen bin ich ein Restaurant. Und das ist halt bei der Digitalität auch nicht so. Das, was Digitalität ausmacht, ist ja nicht, dass da ein iPad liegt, sondern das ist die Modularität des Lernens. Flipped Classroom, dass ich vorher die Theorie vermittle und im Nachhinein sozusagen mich in Gruppenarbeit mit Dingen beschäftige. Das heißt, es macht was mit der Struktur des Lernens. Es macht was mit dieser Gatekeeper-Funktion von Lehrerinnen und Lehrern. Und so ähnlich ist das bei KI natürlich auch. Und zu deiner Frage dann, 1 bis 6, ja, ist noch Luft nach oben, sage ich mal. Ne? Also ich gebe dem jetzt mal eine mündliche Bewertung. Lasst uns mal versuchen, da noch ein bisschen dran zu arbeiten, ein bisschen sehr doll viel.
Das ist sehr empowernd.
Genau, immer erstmal Lob vorne wegschicken.
Sehr gut. Julian, danke schön.
Ja, danke.
Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.